Guten Morgen und herzlich willkommen zum Frost and Fantasy Podcast. Wir waren im Kino zu Dune 2 und wir sehen uns sogar von Angesicht zu Angesicht. Was geht, Nikita?
Ja, es war auf jeden Fall eine Kinoerfahrung. Zusammenzufassen, der Film war sehr schlecht. Na, Spaß.
So, okay, Podcast vorbei. Der Film war schlecht, das ist jetzt unser Fazit, so ist das. Nee, deswegen... Nikita, wie machen wir das eigentlich? Machen wir jetzt eigentlich einen spoilerfreien Teil, wo wir nur so generell über den Film reden oder nicht?
Ich sage, lass mal versuchen, jetzt mal ein bisschen spoilerfrei darüber zu sprechen, gerade weil der Film gerade im Kino läuft.
Richtig.
Mal kurz eine so Zusammenfassung, die jetzt nicht mehr verrät, als dass der Trailer es tut. Und dann gehen wir so ein bisschen in den Spoiler-Talk rein, was so den Film mehr im Detail beschreibt, so würde ich sagen. Und viel mehr als sagen, dass der Film wirklich ein sehr gelungener Film ist, müssen wir jetzt den Punkt auch gar nicht, denn das ganze Netz schwärmt ja darüber, wie gut Dune 2 ist.
Ja, richtig. Also wir machen das jetzt, also die nächsten paar Minuten, wir kündigen an, ab wann es um Spoiler geht. Falls doch aus Versehen Spoiler rausrutscht, würde ich sagen, piep ich dann einfach raus.
So wie damals.
So wie der One-Piece-Spoiler damals, ja, ja. Als ich gesagt habe...
Ja, wiederhol es nochmal, damit wir direkt in den ersten paar Minuten hier einen Spoiler drin haben.
Ja, ich hätte es tatsächlich witzig gefunden, wenn ich es aber nochmal gesagt hätte, aber ich habe keine Lust, es nochmal rauszupiepen, zumindest deswegen lasse ich es lieber. Ja, wie auch immer. Ja, Dune 2, ich habe, glaube ich auch, das habe ich dir auch gesagt und... habe ich auch meinem Bruder gesagt, der auch sehr ungläubig war, mit dem ich dann so ein bisschen eine Diskussion darüber hatte, dass ich wirklich meinte, ich glaube, es ist der beste Film, den ich so im Kino als Kinoerfahrung gesehen habe. Ich habe schon ein paar Filme im Kino gesehen und ich habe auch schon mal darüber geredet, dass beispielsweise so ein Film wie Avatar für mich sogar reine Kinoerfahrung ist. Und wenn du den Kino siehst, so richtig mit Dolby Surround und allem, ist richtig geil. So als Einzelfilm würde ich mir den nicht anschauen. Fühle ich nicht.
Auch zu Hause ist das schon ganz gut. Avatar 1 und 2.
Ich finde den nicht so geil. 2
ist ein bisschen weniger. Wobei, ich verstehe halt, bei Avatar ist das Schöne daran, visuell hast du ja auf der Leinwand auch Dolby Vision. So, mhm. Und das ist die Farben und einfach die ganzen Lichtspiele, gerade bei Avatar, sind im Kino schon eine komplett eigene Erfahrung. Aber auch zu Hause fühlt sich das dennoch schön an, wenn du dir das ansiehst. Du kannst es als eigenes Werk betrachten. Ich verstehe aber, dass man so ein bisschen abgeturnt ist, wenn man dann zu Hause den Film schaut, nachdem man im Kino gesehen hat.
Ja, das kann vielleicht auch sein. Aber der Film ist ja irgendwie auch ein bisschen zu stumpf einfach vom ganzen Prinzip her.
Der erste oder der zweite jetzt?
Den zweiten habe ich nicht gesehen.
Ja, den zweiten würde ich mitgehen.
Way of the Water.
Am zweiten würde ich mitgehen, am ersten. Die Geschichte ist natürlich allseits bekannt. Wovon ist sie? Pocahontas. So viel mehr muss man da gar nicht sagen. Es ist einfach daher inspiriert. Aber solche Geschichten hatten wir ja schon immer. Aber in dem Szenario war es halt noch was Neues und ich fand es eine gute Idee.
Ja, ich meine, ich will doch nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Aber ja, vielleicht liegt auch wirklich daran, man hat ihn einmal im Kino gesehen und dann ist man irgendwie zu Hause ein bisschen underwhelmed. Was ich glaube, es wird bei Dune 2 nicht der Fall sein, war auch bei Dune 1 nicht so.
Nee, also ich habe.
Kann man sich zu Hause noch sehr gut ansehen.
Dune 1 habe ich ja nicht im Kino gesehen. Hm. Du ja aber schon.
Ja.
Ich muss sagen, Dune 1 hat auch gut auf dem Fernseher funktioniert. War da auch sehr zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Dune 2 schaue ich mir auf jeden Fall an, wenn Netflix sich die Rechte dafür holt. Und die Kinoerfahrung war auf jeden Fall ein Hammer. Also gerade mit dem Dolby Surround Sound war ich da in manchen Momenten wirklich sehr gefasst, was da gerade vor mir passierte.
Also wirklich, es war teilweise eh unfassbar spannend, dieser Film.
Ja.
Deswegen, also es geht auch eine generelle Empfehlung, denke ich mal, raus, Dune 2 sich anzugucken, auch wenn man, wenn es jetzt nicht mehr im Kino ist, aber auf jeden Fall muss man den eigentlich auch mal im Kino gesehen haben. Das ist nochmal, also ich glaube, das hebt die Erfahrung nochmal um einiges hoch, weil wie du auch schon meintest, ich finde es sehr fantastisch bei dem Film, wie die Atmosphäre da kreiert wird. Also was der für eine Atmosphäre rüberbringt, ist geisteskrank. Wie du auch schon meintest, mit dem Lichtspiel, wie die da mit den Farben umgehen, wie die damit so in den gewissen Szenen die Atmosphäre komplett unterstützen und so. Und die Stimmung. Und diese ganzen dumpfen Sounds, wenn irgendwelche, weiß ich, Leichen umfallen oder vor allem, wenn die irgendwie auf den Sand klopfen und die Sandwürmer, die ja so eine gewisse Rolle auf jeden Fall auch spielen, oder diese Gerätschaft, mit der man die Würmer rufen kann, das ist halt, Das ist richtig krass mit diesem Sound im Kino, der nochmal so einen sehr starken Bass hat und man spürt das richtig in seinem ganzen Körper. Richtig geil. Ich hab's
Ja,
geliebt, wirklich.
gerade auch die Musik von Hans Zimmer ist ja auch in den auch eher epischen Momenten sehr, also es macht etwas mit einem. Also
Es
du
ist sehr
merkst,
kräftig, geht,
es ist sehr
es mag
kräftig, ja.
erschüttern, so richtig,
Ja,
ne?
ja. Du merkst richtig so, oh wow, so. Also ich weiß noch, du es mitbekommen hast, ich hatte immer wieder im Kino den Moment, wo ich sagte, Alter, krass, so,
Ja,
oder
ja,
uff.
ja,
Also ich hatte so das eine oder andere Erkenntnis mitten im Film, so, du warst ja eher etwas ruhiger. Und auch ein paar verwirrte Momente, so zwischenzeitlich. Aber im Großen und Ganzen, was man sagen kann, der Film für seine fast 3 Stunden Runtime erzählt einem auch sehr viel für seine 3 Stunden.
Ich weiß gar nicht, wie viel Runtime war es jetzt wirklich?
Weiß auch
Das kann man
nicht.
wahrscheinlich im Internet nachgucken. Ist
Aber fast 3 Stunden waren es auf jeden Fall.
ja, irgendwie
L
so
länger als
zwei.
der erste, hätte ich jetzt gesagt, vom Gefühl
Ja,
her.
erste war 2,5 Stunden,
Ja,
ne?
der war auf
Könnte
jeden
sein,
Fall
dass der ein bisschen
fast
länger
drei.
war. Also es fühlt sich auf jeden Fall so an, weil das kann man jetzt rein spoilerfrei auch so sagen, ist, man hat die Handlung ist deutlich schneller als im ersten. Es
Ja,
passiert mehr.
es passiert
Es
richtig viel.
ist wirklich, kommt Schlag auf Schlag auf Schlag in diesem Film. Es sind im ersten Teil ist ja sehr oft so Wüstenszenen oder einfach nur
Darüber habe ich mich
so
beschwert gehabt bei unserem ersten Podcast, dass es sehr viel einfach nur so Szenerien gezeigt wurden.
Environment-Szenen dann
Genau,
so,
ja.
ne?
So, dieser Film macht das völlig anders. Ich dachte mir teilweise im Kino, okay, erfahren wir jetzt noch überhaupt so, was als nächstes passiert? Und jedes Mal wurde dieser Moment, wo ich mich gefragt habe, geht das jetzt noch überhaupt weiter? So, weil du hättest gerade, glaube ich, jetzt so zum Ende hin hättest du gefühlt bei jedem Szenenabschnitt den Film auch cutten können, aber er hat dir noch etwas gegeben und noch etwas gegeben und noch etwas. So, er hätte dich auch so mit einem sehr starken Cliffhanger hängen lassen können, aber der hat dir dich schon sehr viel Zufriedenheit gegeben für viele Momente. So hatte ich zumindest das Gefühl.
Ja, ich hatte ja wirklich, es ist ja das typische Kinoproblem. Die hauen einem da einfach einen Liter Cola in den Becher und den trinkt man dann weg. Vor allem ich bin so ein Suchtjunge, ich saufe das sofort weg, alles das ganze Zeug.
Ich war im Kino die ganze Zeit
Und
und ist
dann
rausgegangen.
Hat man so diese Liter Cola in der Blase. Ich glaube, rein theoretisch, das kann eigentlich physikalisch gar nicht funktionieren, weil ich glaube, die Blase hat nur 400 Milliliter Umfang. Also ein
Du hast einfach
bisschen.
eine Mädchenblase, was soll ich sagen?
Nee, das ist jetzt auch eine Lüge. Also ich habe eine sehr schwache Blase, aber ich würde das jetzt hier nicht so in Geschlechterrollen reindrängen wollen. Das finde ich sehr problematisch von dir, Nikita, an dieser Stelle.
Nö, finde ich okay.
Na gut.
Ja,
Was
was müssen wir sagen?
will ich denn da sagen?
Wir saßen genau in der Mitte von dem Kinosaal. Vor uns der perfekte Platz, wo die Leute die ganze Zeit hin und her liefen. Weißt du, wie oft irgendwer an uns vorbeigelaufen ist?
Ja.
Die ganze Zeit.
Ja, weil das ist ein Kinoproblem, dass die Leute da immer halt, dass die Leute da halt immer ein Liter Getränk trinken. Es ist halt auch schwierig. Wie gesagt, es kann rein physikalisch, kann es gar nicht für 2,5 Stunden Film funktionieren, weil du trinkst einen Liter, das kommt in einer Stunde in der Blase an und die Blase kann nur einen halben Liter fassen. Das funktioniert alles gar nicht.
Finde ich jetzt schwierig.
Ja, wie immer, aber ich wollte gerade sagen, während unserem Kinobesuch mussten wir gleich aufpinkeln.
Wieso? Ach
Nicht im
so,
Film,
ja, insgesamt, ja.
aber worauf ich auch eigentlich hinaus
Okay,
wollte,
ja,
ist,
aber ich kann wenigstens mein Liquid halten. So.
dass ich dann auch irgendwann noch nicht stillsitzen konnte, weil ich musste wirklich irgendwie mal einen Moment finden, wo man auf Toilette gehen kann, wo man sich sagen kann, okay, jetzt bekomme ich mal 3 Minuten nicht mit, was passiert. Und es war wirklich hart, weil ich mir immer dachte, immer so versucht zu antizipieren, okay, welche Szenen sind jetzt gut, welche Szenen könnte ich jetzt verpassen. Und es war wirklich schwer, sich zu entscheiden, weil ich mir immer dachte, jetzt könnte irgendwie etwas passieren.
Ich weiß gar nicht, wann du gegangen bist, genau. Ich war voll fokussiert auf den Film. Ich weiß, du warst irgendwann weg und
Ich glaube,
kamst
so
dann
nach
wieder.
1,5 Stunden so.
Ja, wir müssten mal den Film, wenn du den Film zu Hause nochmal schaust, musst du mal dann gucken, wo du nicht da warst, was für dich neu ist.
Nee, ich glaube, ich habe mir auch einen okayen Zeitpunkt tatsächlich ausgesucht. Ich glaube, ich hab da nicht das Gefühl gehabt, irgendwas groß inhaltlich verpasst zu haben. Aber es war wirklich schwer, diesen Moment abzupassen. Ich meine, das habe ich oft im Kino. Wenn ich dann immer denke, okay, wann muss ich jetzt? Und da oft fällt es mir einfach, aber da muss ich sagen, da habe ich noch sehr lange gewartet, weil ich dachte, ah nee, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht.
Ja, aber wirklich Szene auf Szene. Ich würde sagen, der war überhaupt nicht vorausschaubar, der Film.
Ja.
Überhaupt nicht.
Und der Film hat einen auch irgendwie gefühlt generell in mehr Szenerien, hat mehr Szenerien gezeigt als der erste.
Ja.
So, da hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass es da deutlich mehr Abwechslung gab. Man hat sehr viele Orte gesehen, so, sehr viel. sehr auch viel Orte mit sehr verschiedenen Vibes so.
Sehr viel mehr von dem Planeten einfach. Also von Arrakis selber.
Ja.
Ja. Ja, aber ganz kurz jetzt zusammengefasst, worum der Film sich handelt. Immer noch natürlich spoilerfrei. Es geht einfach jetzt mehr wirklich um die Charakterentwicklung von Paul Atreides.
Mhm.
Und den Weg, der ihm geebnet wurde. Ich denke, das fasst das Ganze gut zusammen.
Mhm.
Und an der Stelle würde ich auch sagen, dass viele Filme einen ja auch versuchen, irgendwie eine Figur besser nahe zu bringen. Es gibt Filme, die schaffen das eigentlich auch direkt, dass du die mit der Figur dich sehr schnell identifizieren kannst und dass die Figur auch eine gute Charakterentwicklung macht. Wo ich im ersten Teil, Paul Atreides, eher ein bisschen noch so nicht gewachsen in der Rolle sah. Und auch generell halt irgendwie der Schauspieler, der war noch nicht so richtig drin. So umso mehr finde ich, dass jetzt im zweiten Teil diese ganze Charakterentwicklung und die Figur selber unglaublich sich gut entwickelt hat. Und einem sehr viel Charakterentwicklung für jetzt die in den 3 Stunden gezeigt hat, oder?
Ja, ich würde es nicht unbedingt auf den Schauspieler beziehen. Ich denke, das ist die Wirkung, die auch im ersten Film so ein bisschen rüberkommen soll, dass man nach dem ersten Film noch nicht ganz weiß, wo es mit ihm hingeht oder einfach seinen Platz noch nicht ganz zu verstehen weiß auch. Aber das gehört auch, das finde ich, ist ein Teil des Charakters auch. Genau, und das ist im zweiten Teil ziemlich zentral, dass es an der Front sehr stark weitergeht. Aber es geht auch an vielen Fronten sehr stark weiter. Da werden wir gleich auch im Spoiler-Teil dann noch ein bisschen weiter drüber reden. Ja, aber generell wirklich, ich war sehr, sehr fasziniert von diesem Film. Ich habe einige Filme im Kino gesehen, auch einige Filme, die sich einfach sehr lohnen, im Kino zu sehen. Aber das war der Film, der mich so irgendwie am meisten im Kino geflasht hat. Ich habe ja auch jeden der neuen Star Wars-Teile im Kino gesehen. Da,
ich auch.
Ich war irgendwie, ich glaube, den 7. fand ich ganz cool im Kino damals. Ich glaube, den fand ich okay. Ich war irgendwie bis zu. Ich bin nach jedem Teil rausgegangen mit so sehr gemischten Gefühlen irgendwie. Aber den 7. fand ich noch am besten. Den 9. bin ich irgendwie aus dem Kino und wusste wirklich nicht, war das jetzt gerade geil, was passiert ist? Weil irgendwie fand ich es geil, dass so irgendwie das alles nochmal so einen Abschluss und so ein Finale hat. Aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht.
Ja, ich denke also generell, wenn man ins Kino geht und gerade bei Filmen, die Wirkung mit Musik und auch dem Lichtspiel, die beeinflussen einen stark mit einem Gefühl von wow, was ich gerade gesehen habe,
ist voll krass. Ja, klar.
So, und subjektiv betrachtet dann, wenn du dir den Film als so sich selber anschaust, fällt dir dann immer mehr auf, so, okay, das war jetzt schwach, so. Aber generell, klar, auch jetzt, so, jetzt ist es halt völlig anderes, würde ich sagen. Ich habe auch eigentlich nichts Vergleichbares gesehen gehabt im Kino. Ich würde Dune auch einstufen als einen der besten Filme, jetzt Dune 2, die ich generell auch gesehen habe. Ja.
Was ich auch ganz interessant fand am Kinobesuch, ist, dass man da ja so einen kleinen Einblick, ich meine, wir sind zu einer Zeit gegangen, zu der nicht so viele Leute ins Kino gehen, Donnerstag 16 Uhr, das ist nicht die klassische Kinozeit. Aber ich fand, die Zielgruppe war sehr ausgeglichen. Ich fand irgendwie, da war jede Art irgendwie so von Personen, Gruppen, so auch, also Altersgruppen technisch, aber auch so von Arten Personen wie Personen. Also ich fand, es war sehr divers irgendwie, so sehr, sehr viele verschiedene Arten von Personen, die diesen Film gucken. Auch da war, glaube ich, auch so ein kleiner Junge dabei, ne? Also ein bisschen jüngerer, der, glaube ich, safe halt ohne Begleitung nicht in den Film hätte gehen dürfen. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren der Film ist.
12, glaube ich.
Ist, finde ich, also ne, es wurde bei dem Film gesagt, ab 12 darf man, glaube ich, erst überhaupt da reingehen. Aber man braucht dann auch noch irgendwie bis, oder mit Begleitung, da weiß ich nicht, wie das läuft. Aber ich finde auf jeden Fall, wenn du wirklich ab 12 da alleine reingehen kannst, finde ich das schon krass. Weil ich fand irgendwie, dachte mir schon, der Film ist schon an manchen Szenen, hätte ich schon eher 16 geraten, hätte ich jetzt raten müssen.
Ja, also er war schon, sagen wir mal so, er war auf der psychologischen Ebene etwas anstrengend. Ich denke teilweise einfach, weil sehr viel passiert ist. Zum anderen Teil, weil vielleicht jemand, der 12 ist, auch viele Dinge mit anderen Augen sieht oder vielleicht auch gar nicht sieht. Gerade in einem Spiel von jetzt Religion so. zu dem Thema.
Ja.
So, wenn wir nicht tiefer darauf eingehen, können wir gleich machen. Mhm. Ich glaube, so mit 12 siehst du es mehr so, ah, okay, Krieg und so, das passiert halt so, okay, ja.
Ja.
Erlernt und
aber ich finde, also ich meine, es sind schon teilweise auch einfach visuell verstörende Szenen drin und
zum Beispiel.
Kann ich
versuch mal zu beschreiben, vielleicht fällt es mir dann ein.
In einer gewissen Version beispielsweise von kann ich ja gleich, wir können jetzt in den Spoiler-Teil eigentlich auch gleich übergehen.
Okay.
Dann kann ich das nochmal genauer erläutern. Aber auch generell ist es halt ein relativ bedrückender Film.
Ja.
Und so, es ist auch teilweise so ein gewisser Psycho-Horror halt dabei. So, weißt du?
Ein bisschen, ja.
So, und deswegen finde ich das krass, dass der ab 12 ist. Aber gut, ich glaube, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit Videospielen. Ich glaube, bei Videospielen wird er eh ein bisschen härter bemessen, weil du es halt sozusagen aktiv spielst und nicht nur zuguckst. Aber gut.
Ich fand's die Arena, die fand ich krass.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, der Charakter an sich.
Ja, in der Arena.
So, ja.
Da dachte ich mir so, okay, krass, so. So ein, das war ja rein psychologisches Spielchen, und so einen Charakter einzuführen, der ist schon FSK 16.
Also der ist, warte, ab dem Punkt, ich will jetzt kurz darüber reden, und ich würde sagen, so allgemein zum Film haben wir jetzt so unsere Empfehlung gegeben, also zu 100% Empfehlung, auf jeden Fall auch Kinoempfehlung.
Ja, auf jeden
Fall. Solange er noch im Kino läuft, geht da rein. Kino zu unterstützen ist eh eine schöne Sache.
Ja.
Nicht alle immer auf Netflix nur die Filme gucken. Kinoerlebnis ist schon was wirklich Gutes, und das merkt man wirklich bei diesem Film nochmal besonders.
Aber man denkt auch Snacks kaufen im Kino, weil Kinos finanzieren sich eigentlich quasi dadurch, dass sie
Snacks verkaufen. Ja, wobei, da bin ich mittlerweile so ein kleiner Rebell. Da habe ich ja auch, ich war vor 2 Wochen auf meiner Freundin in Miller's Girl.
Mhm.
Und da haben wir, das war das erste Mal, wir waren halt vorher essen, und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich im Kino keine Snacks hatte.
Das Kino nicht unterstützt.
Ja, nee, schade. Ich hab trotzdem 9 Euro pro Ticket bezahlt, und wie gesagt, ja, man bezahlt das schon das Doppelte mit Snacks. Ja, haben wir schon ausgerechnet. Ich habe Tickets bezahlt, du hast Snacks bezahlt, wir haben beide das gleiche gezahlt, haben wir ausgerechnet. Und es ist schon, teuer alles.
Schnitt lässt du schon so zusammen fast 30 Euro liegen im Kino, wenn du Film im Kino besuchst.
Naja, klar. Deswegen eigentlich.
Mal Daumen.
Deswegen für mich ist jetzt eigentlich so ein kleiner Lifehack. Vorher ausgiebig essen gehen.
Ja, dann gibst du ja trotzdem Geld aus.
Ja, aber da isst du wenigstens was Ordentliches, weißt du? Okay. Ist nicht diese Popcorn-Nacho-Scheiße, sondern dann vietnamesisch. Das ist schon sehr geil. Stimmt gar nicht, wenn man indisch dafür. Das war schon sehr geil.
Ja, wie auch immer. Die hätte ich nicht setzen wollen nach indisch.
das ist richtig. Aber so ist das.
Ja. Tja, ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mit dem Spoiler-Talk über.
Ja. An dieser Stelle nochmal kurz die Stimme aus dem Off. Ich fand den Übergang von Spoiler-Part zu Nicht-Spoiler-Part ein wenig zu schnell. Deswegen an dieser Stelle hier nochmal klipp und klar. Ab jetzt wird Dune 2 exzessiv gespoilert.
Und dann erstmal zu dir die Frage. Welche Szene fandest du jetzt so krass verstörend?
Also visuell verstörend fand ich erstens alle Szenen ja um den guten Fate Rauter herum.
Ja.
Ja,
weil wir haben einfach einen richtigen Psychopathen gesehen gehabt. So.
Naja, also Sadomasochist auf jeden Fall auch.
Ja.
Und Soziopath wurde auch oft wurde genannt von manchen. Und kompletter Psycho. Und dann in der einen Vision von Olle Paul.
Mhm.
Oder wie heißt das? Al-Ghaib, wie heißt nochmal sein?
Lisan Al-Ghaib.
Lisab Al-Ghaib,
oder? Nicht Lisab, Lisan Al-Ghaib.
Lisan Al-Ghaib, genau. Von unserem Jungen. Die Szene, wo er die Vision hatte und du da auch gemeint hast, UV-Strahlung oder was?
Die Atombombe, ja.
Genau, wo er da das irgendwie zerfetzte Gesicht von der Zendaya. Erstmal der Zendaya-Charakter.
Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist ihr Name mir nicht kleben geblieben.
Die hat ja Gianni.
Gianni.
Ja, genau, von Gianni. Das fand ich auch visuell recht verstörend. Das
ging.
Da denke ich mir auch so mit 12. Weiß ich nicht.
Erfinde ich.
Mich hat ja auch damals Anakin sehr verstört. Ich meine, mich hat es so ein bisschen an den verbrannten Anakin erinnert. Ja. Und das hat mich damals auch schon als Kind sehr verstört.
Aber ich weiß nicht, hast du Guardians of the Galaxy, den letzten, gesehen gehabt?
Ja, ich habe alles gesehen.
So, der ist ja auch ab 12 und wo man das Gesicht von dem Creator sieht, das echte Gesicht, halt das komplett so entstellte, so
mit ja,
so,
ja, ja.
Das
finde ich. Die waren eh eklig.
Das fand ich viel krasser.
Ja, aber gut, Guardians of the Galaxy ist halt generell auch so ein bisschen lockerer
und ja,
so
ein bisschen das, nicht trotzdem so. Trotzdem war das Gesicht schon so, hätte locker in so einem FSK 16-Film auch reingepasst.
Das war auch nur ein Beispiel. Unter anderem gibt es auch noch die Szenen, wo die denen das Wasser so aus dem Körper saugen. Das ist. Ich finde es generell, es ist irgendwie verstörend auf jeden Fall. Es ist
auf jeden Fall ein Film für mehr Erwachsene als für Kinder. Das ist, das steht fest. Ja. Die Geschichte auch selber, das können wir auch mal darüber
reden. Mehr als Star Wars auf jeden Fall auch, ne?
Ja, ja, Star Wars auf jeden Fall. Wirklich, also es hat mir wirklich, nach diesem Film habe ich gut separieren können. Star Wars ist wirklich mehr was für Kinder, einfach weil es eine Weltraum-Odyssee ist. Und auch wenn wir jetzt auch mal ein bisschen ernstere Momente haben, so wie mit Endor oder auch mit Rogue One, fühlt sich das dennoch so organisch an wie eine nette, ja, wie eine Odyssee trotzdem. Mhm. Odyssee kann ja trotzdem auch brutal sein. Gerade so die griechischen, antiken griechischen Geschichten haben ja auch ein bisschen Brutalität in sich. Aber im Vergleich zu Dune gar nichts. Dune ist durchaus viel düsterer und in sich geschlossen, zeigt es einen völlig anderen Blickwinkel. Vielleicht auch mehr, weil Dune sich auf den Faktor Religion und Glaube fokussiert. Da haben wir beide nämlich auch oftmals irgendwie Blicke getauscht gehabt mitten im Film. Es gab witzigerweise, also ich glaube nicht beabsichtigt, aber einige komödiale Momente, die an den Film Das Leben des Brian erinnert haben. So, aber das ist ja wirklich eine Satire. In dem Fall war es einfach witzig, in Anführungsstrichen, weil man sehen konnte, wie blind Religion einen machen kann.
Ja.
Oder? Das würdest du auch so würdest du mitgehen, oder?
Ja, sehr viele Menschen geblendet und sehr viele halt auch so begeben sich auf einen Weg, der völlig ungewiss ist und totale Risiken und keiner weiß genau, ob es stimmt, aber sie glauben halt alle dran. Ja. Weil es diese Prophezeiung einfach schon seit Jahren gibt. Das ist ja, es gibt ja auch so unter den Fremen da halt diese Gegenbewegung, die ja uns auch offen gezeigt wird, die das halt auch so ein bisschen kritisch sehen. Aus guten Gründen.
Ja. Und ich fand auch einer der Sätze, der.
Der hat ja die Krieger, mit denen der, mit denen Paul dann wie heißt er? Mualib.
Glaube ich.
Muadid? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall diese Wüstenspringer, das war ja sein
Codename. Ja, das war ja sein Codename.
Genau, unter den Fremen. Die hießen auch sogar Fundamentalisten so.
Genau.
Die Fundamentalisten. Genau.
Das waren sehr starke Vertreter der Religion und wirklich auch Menschen, die bis zum Tod halt an ihren Glauben...
Ja, religiöse Extremisten.
Genau, sogar. Ja. Das trifft am besten, ja, religiöse Extremisten.
Ich denke, es gibt dann halt auch so ein paar, die das so, die zwar mit dieser Prophezeiung mitgehen, aber nicht so extrem sind. Und dann gibt es halt so ein paar, die es ablehnen. Das zeigt uns ein relativ breites Bild von.
Ja gut, aber gerade zum Ende hin sehen wir ja auch, also ich meine, er hat sich ja auch als Messias bewiesen, so. So, zum Ende hin hat er.
Ich bin nicht der Messias! Du bist der Messias!
So, Jehova, Jehova, steinig dich! So, oh, ja. Nee, also.
Ich hab richtig Bock nochmal Leben des Brian, deswegen.
Ja, war auf jeden Fall sehr witzig, Leben des Brian. Aber, nee, ich meinte mehr so, er hat ja bewiesen gehabt, dass er der Messias ist, so. Ob es jetzt gewollt oder ungewollt ist, wurde er ja so ein bisschen auch in diese Richtung gepusht, genau diesen Weg zu gehen und, ja, ich finde, bis zur Hälfte des Films merken wir noch so, dass er eigentlich gar nicht so dieser Messias sein möchte. So am Anfang des Films glaubt er so ein bisschen selber daran, aber dann distanziert er sich davon und möchte einfach sich selber als Fremen beweisen. Mhm. Und je mehr wir so voranschreiten und seine Mutter ja auch zur spirituellen Anführerin, könnte man sagen.
Der Fremen wird, ja.
Ja, sagen. Der Fremen wird. Desto mehr beeinflusst sie ihn ja auch mehr, in diese Richtung zu gehen. Und zum Ende hin ist er ja auch völlig davon, ja, besessen? Nein.
Ich finde das wirklich, das muss man halt auch sagen, was ein krasser Unterschied zu Star Wars ist. Es ist ein sehr tragischer Film.
Ja.
Es ist, also an alle Jungs, Jetzt mal, die wollen das mit einem Mädchen zusammen diesen Film ansehen wollen, dann sagt er einfach mal, ja, nö, da gibt's auch eine sehr schöne romantische Geschichte. Stimmt zwar, aber danach wird dieses Mädchen euch wahrscheinlich hassen, weil die sehr, sehr unbefriedigend und sehr, sehr tragisch ist, die Liebesgeschichte, die da, die sich da abspielt.
Ja, vor allem halt, es zeigt einem, es ist eine ganz typische Kriegsentscheidung, die er trifft.
Ja, es ist so, also, es ist so der Spalt zwischen jetzt Liebe und Pflicht.
Genau, sozusagen. Ja, genau. Also er geht seiner Pflicht quasi nach. Also wir sind im Spoiler-Talk, also an alle, die jetzt nicht abgeschaltet haben, so, ihr wisst, worauf ihr euch jetzt einlasst. Zum Ende hin des Films sagt er ja noch seiner, wie heißt es, Gianni, ja, sagt er Gianni, dass er sie liebt, egal was kommt, so, und bis zu seinem letzten Atemzug. Und in seinem nächsten Atemzug verkündet er, dass er die Hand der Tochter des Imperators nehmen wird. Der Imperator jetzt quasi sich vor ihm verbeugen soll und muss, weil er in einem Duell gegen ihn gewonnen hat. Und er nimmt die Tochter des Imperators quasi zur Braut, um die Welt regieren zu können, um das Universum regieren zu können.
Also das war ja eigentlich, das war ja der Punkt, der irgendwann dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber man hat ja eh, es war die ganze Zeit so eine Anspannung, weil eigentlich diese Liebe hat sich so sehr früh, so in der ersten Stunde des Films so etabliert und es war so auf eine Art eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte und man merkt aber, dass, wenn man jetzt mal den Fluss des Schicksals nennen will, wirklich der beide sehr krass auseinandertreibt, weil er einfach sehr krass von seinem Schicksal irgendwie getrieben wird. Ich habe auch, der wirkt richtig irgendwie teilweise, also Paul Atreides wirkt richtig wie gar nicht so von sich selbst, von Innern getrieben, sondern einfach von allem anderen. Ja. So vom kompletten Fluss der Dinge getrieben. Es ist einfach die Sachen passieren, die passieren und er sich halt jetzt nicht dagegen wehrt, sondern es einfach alles mit sich geschehen lässt und genau dann die Rolle halt erfüllt, die er laut den Prophezeiungen erfüllen soll.
Das Ding ist halt so,
was halt sie gar nicht, was ihr halt gar nicht gefallen hat.
Er muss halt ab einem Punkt in der Geschichte wählen, ob er sich für die Liebe oder für seine Pflicht entscheidet und das ist der Punkt, wo er den Wurm quasi von der Herde wegzieht und dann eben zu dem Tempel fährt.
Ja, oder?
Da entscheidet er sich für seine Pflicht und trinkt dann eben das Wasser.
Ja, ja, oder generell, ob er überhaupt diese Pflicht als seine Pflicht anerkennt oder ob er diese Prophezeiung anerkennt, weil das war ja teilweise auch noch am Schwanken. Teilweise, wie gesagt, bezeichnet er sich ja selber nicht als Messias.
Ja.
Irgendwann, wie gesagt, weil er so von allem drumherum so getrieben wird, natürlich auch sehr stark von seiner Mutter, aber auch von dem
sehr stark von seiner Mutter.
Von dem Anführer der Fremen, von dem Fremenstamm von ihnen, habe ich vergessen, wie der gerade heißt. Das ist irgendwas mit S, glaube ich.
Ja, ich weiß gerade nicht.
Genau. So. Und halt um die ganzen drumherum, die ihn halt als Messias sehen wollen. Und irgendwann gibt er halt sozusagen den Druck nach und sieht sich dann auch selber mehr in dieser Rolle.
Ja, und am Ende haben wir, wie du es so schön beschrieben hattest, einen Gottkönig.
Ja.
Ja, weil er ist quasi, er ist im Vergleich quasi der anerkannte Prophet und der Erlöser und er ist jetzt der Imperator.
Ja, und der die Macht über Arrakis und damit das Spice hat.
Genau, und wie wir ja wissen, Arrakis ist ja der Hauptlieferant für eben Hyperraumreisen, so, und das heißt...
Der Film hat so angefangen sogar, ja, genau. Ich weiß nicht, wie nochmal das genau... Spice ist Macht.
Ja, einfach. Spice ist Macht, ja.
Das ist das Erste, was man in diesem Film sieht, genau. als Schriftzug.
Und jetzt hat er quasi ja, den Status als Messias, als Gläubiger, als fast irgendwie, ja, wie du gesagt hast, als Gott, der Fremen, und auf der anderen Seite halt vor den jetzt Nichtgläubigen oder generell...
Aber vom Politiksystem, ja, da mit den Häusern und auch. So, wovon der Imperator ja ursprünglich der Anführer war, gibt es jetzt das, ja.
Und wobei, zum Ende hin sagen ja die Häuser, sie erkennen ihn ja nicht als Imperator an. Und jetzt, 2027 soll ja der dritte Teil kommen, werden wir ja sehen, wie er entweder die anderen Häuser auslöscht oder sie auf seine Seite zieht. Ich kenne die Bücher nicht und ich glaube auch, teilweise ist es besser, dass man die Bücher nicht kennt. Ich denke, der Film gibt einem mehr, wenn man die Bücher nicht kennt, weil man nicht weiß, wie sich die Geschichte so jetzt entwickelt.
Mhm.
Aber die Geschichte nach dem Film zu lesen, das würde mich echt interessieren. Also zu wissen, so, was versteckt sich dann noch hinter.
Ja, weißt du? Ja. Ich habe auch eh überlegt, mit Dune anzufangen, zu lesen. Aber habe ich im Moment keine Zeit zu. Weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt vor dem letzten Film nochmal machen will, dieser Trilogie. Aber vielleicht fange ich danach mal an, Dune zu lesen. Weil es gibt ja auch da noch mehr Zeug sozusagen,
genau, abseits
davon.
Genau,
ja. Aber ja, ich finde, das meinten wir auch, nachdem wir den Film gesehen haben, wie krass der Unterschied zum ersten Film ist, wie schnell sich das bewegt, weil er wirklich am Anfang einem Dreckleben noch nicht mal bei den Fremen integriert hat. Also ist eigentlich ein Niemand.
Mhm.
Also er ist nicht mal bei den Fremen integriert, die Atreides sind ausgelöscht, er ist eigentlich ein Nichts. Und am Ende des Filmes ist er eigentlich die größte Person in diesem Universum. Ja, diese Entwicklung ist wirklich sehr, sehr krass. Und ich habe aber nicht mal das Gefühl, dass das jetzt überstürzt ist und dass irgendwas ausgelassen wurde, um zu erklären, wie der jetzt da hinkommt. Sondern ich fand, es ist alles sehr, sehr schlüssig.
Es war sehr harmonisch. Also ich bin aus dem Film rausgegangen. Ich war sehr befriedigt, was gerade irgendwie das Gefühl von Content gewesen ist. Wie gesagt, ich habe mich oftmals irgendwie gefragt gehabt, ja, erfahren wir das noch in dem Film so? Oder muss ich jetzt noch warten, bis ich das erfahre? So. Und alles, wo ich mich gefragt habe, erfahren wir das noch, haben wir auch erfahren.
Aha.
Der Film endet ja auf keinem Plot-Twist, sondern er endet eigentlich an einer Stelle, wo du sagen kannst, das war ein super Schnitt, so bis hierhin. Und es macht mir Hunger auf mehr, aber es lässt mir nicht dieses Gefühl von, ah, toll, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. So.
Nee, das ist, da benutzt der Film, sag ich mal, keine dreckigen Tricks jetzt mit allzu krassen Cliffhanger. Das war auch beim ersten schon so. Da hat man auch das Gefühl gehabt, so, jetzt ist an einem gewissen, der gewisse Handlungsbogen ist jetzt zu Ende und jetzt, ich weiß, dass es noch irgendwie weitergehen muss, aber ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergehen kann und es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie ganz was ganz Großes im Raum steht, was jetzt noch beendet werden muss, sondern es muss jetzt irgendwie weitergehen, das weiß man. Und, genau, eigentlich so der Punkt, weswegen es jetzt halt weitergehen muss, ist, dass die Häuser ihn nicht anerkannt haben.
Genau.
Deswegen war das eigentlich im Kino mir auch schon relativ klar, okay, der wird jetzt nicht als der Imperator anerkannt werden.
Netto einfach.
Genau, weil dann könnte man, weil wirklich da, ab dem Punkt können wir sagen, okay, die Story ist abgeschlossen.
Ja, klar.
Das hat mich auch wirklich gewundert, weil ich dachte, dass der Imperator so ein bisschen größeres Ding wird, aber das war ja echt. Im ersten Film haben wir den Imperator ja nicht mal gesehen. Mhm. Im zweiten Film haben wir den überhaupt das erste Mal gesehen.
Ja, ähnlich wie Star Wars. In Episode 4 sehen wir den Imperator auch.
Ja, genau. Boah. Aber.
Nee, sehen wir gar nicht.
Nee. Im vierten wird er einmal als der Kaiser erwähnt.
Ja, gut, aber, klar. Aber ja, im ersten, zweiten Teil. Und von vielen ja auch bestätigt, der zweite, also Episode 5, ist der beste der klassischen Trilogie.
Ja.
Ja.
Ja, und ich war auch erst deswegen auch erstmal verwirrt. Hä, ist doch eine Trilogie? Warum ist der denn jetzt Imperator? Warum ficken die denn jetzt schon so krass? Aber.
Ich glaube, der dritte Teil wird es richtig
schwer haben. Der dritte Teil wird es schwer haben. Ich glaube auch, der dritte Teil wird relativ actionreich werden und sehr. Ich weiß halt nicht, ich weiß ja nicht, wie die Geschichte weitergeht. Aber das wird ja wahrscheinlich sehr, sehr krass um Krieg handeln. Es wurde ja auch schon ein bisschen angekündigt, jetzt werden die Kriege beginnen. Und ich glaube, das wird auch sehr, sehr tragisch werden, tatsächlich.
Ja, die Mutter hat ja gesagt gehabt, ab jetzt hat der Heilige Krieg begonnen.
Ja.
So. Und das hat mich auch die ganze Zeit so ein bisschen auch an die Kreuzzüge erinnert gehabt. So, gerade so den christlichen Glauben nach vorne treiben und die Menschen bekehren. So, das haben sie ja versucht auch die ganze Zeit zu machen. Die Mutter meinte ja auch in einer Szene, wir werden anfangen, die Menschen zu überzeugen, dass er der Messias ist. Und wir fangen an mit den Schwachen.
Die Angst haben.
Genau, die Angst haben. So. Und was macht eine Religion am stärksten, wenn Menschen von ihr unterdrückt werden und sie Angst davor haben? So, ja. Menschen hatten ja im Mittelalter sehr große Angst vor Gott.
Gottesfurcht.
Genau, Gottesfurcht. Ja. Und das versucht die Mutter ja, oder hat sie erfolgreich geschafft, auch zu erzeugen.
Ja. Um zu einem weiteren Punkt zu kommen, ich finde wirklich die Harkonnen als grundsätzliche eigentlich Gegenspieler, an denen man sich so ein bisschen abarbeitet, im Film wirklich sehr gut.
Ja.
Die funktionieren sehr, sehr krass. So auf einem eben der so, die, so diese drei hauptsächlichen Anführerfiguren, der Baron Harkonnen und die zwei Neffen.
Aber Wladimir.
Genau, also Baron Wladimir und sein Neffe Fate Rauter, der jetzt in diesem Film ein bisschen präsenter ist.
Mhm.
Und dann hier der Drax. Wie heißt der? Der
weiß auch
ist, glaube ich, auch ein Neffe, ne?
Ja.
Der auf jeden Fall in dem Film eigentlich so ein bisschen die Rolle des Versagers einnimmt, wo der Film erstmal so ein bisschen Hoffnung gibt, dass es so alles besser wird, aber dann auch wieder sehr schnell, wo dann der Neffe mit eben dem neu eingeführten Antagonisten Fate Rauter ersetzt wird, der wirklich einfach wirklich geil, also ein geiler Charakter ist irgendwie.
Er ist, als Charakter ist auf jeden Fall sehr interessant, wahrscheinlich auch sehr vielschichtig. Er ist auf jeden Fall eine Figur, die du nicht so leicht vergisst.
Ja, er wird eingeführt damit, dass er auf jeden Fall so irgendwie seine drei Frauen da in seinem Zimmer hat, die einfach Organe von seinen Leichen, die er so umbringt, fressen und sich davon ernähren.
Ich muss leider sagen, ich finde es ganz
verstörend, wirklich.
Ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt schon weg ist, ja. Weil er war auch, also er war auch der Bruder von ihm, also eben der auch aus dem ersten Teil vorgekommen ist, Drax halt, der war ja völlig so wie Kylo Ren, habe ich dir, glaube ich, auch mittendrin gesagt. Ja. Weil der war nur am Rumschreien, der war absolut nicht richtig autoritär, sondern er hat versucht eben mit Unterdrückung oder mit Erzeugung von Angst irgendwie seine Leute zu motivieren, zu irgendwie Ergebnisse zu bringen. Und sein Bruder, so, der wiederum allein durch seine Aura und das, was wie er sich bewegt und was er sagt, erzeugt einfach schon dadurch, dass er eben ein Soziopath ist, so eine Aura um sich, die viel erdrückender ist. So. Er hat ja auch, während Paul hier auf Arrakis den Tempel gestürmt hat, er hat auch gar nicht angegriffen. So, der stand da, er wollte sich das einfach anschauen. Er war einfach interessiert daran, so, was passiert. So, und das beschreibt ja gerade auch diese Menschen, gerade Soziopathen, die sind ja einfach davon beeindruckt zu sehen, wie auch irgendwie gerade Gewalt nicht mal, vielleicht selbst ihnen oder auch generell so ihnen in ihrer Nähe passiert.
Mhm. Ja, von den Motiven her sind die einfach sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Der eine, der, ich bin dann jetzt am weiterhin Drax, will sich ja irgendwie auch vor allem vor dem Baron beweisen und hat so sehr auch so politische Gründe, will halt auch Macht.
Ja.
Bei dem Fate Rauter hast du wirklich nur das Gefühl, der will sich wirklich irgendwie nur am Leid ergötzen, will mag diesen Thrill einfach nur, irgendwie die Chance haben, dass er verletzt wird und will halt auch andere verletzen.
Ja.
Das findet er halt einfach geil. Und der hat so sehr, sehr persönliches Motiv, jetzt eigentlich gar nicht so ein allzu großes, aber das macht ihn halt irgendwie so gefährlich, weil er dadurch irgendwie relativ wenig Druckpunkte oder sowas hat.
Du kannst ihn halt nicht irgendwie abschrecken. Er lässt sich nicht leicht abschrecken und er lässt sich auf die Dinge ein, aber nur, wenn sie irgendwie auch im Bereich seiner Kontrolle sind.
Ja.
Und beziehungsweise in Anführungsstrichen, weil er mag es, wenn die Situation noch ein bisschen eskaliert. Mhm. Deswegen hat er sich ja auch in der Arena, wobei auch ganz, ganz kurz, die ganze Welt der Harkonnen.
Gideous Prime, ne? Ja. Heißt, glaube ich, ja.
Die sah richtig krank aus.
Ich hab's geliebt.
Also, die haben, glaube ich, eine schwarze Sonne, haben sie es genannt.
Ja.
Und dadurch sehen die alle komplett gleich aus.
Genau, ja, es gibt keine Farben.
Überhaupt gar keine Farben. Es gibt nur schwarz und weiß. Und die Menschen, oder nicht Menschen, die Harkonnen halt so, so, die sind komplett weiß. Und
ich weiß nicht, ob das Menschen sind, das frage ich mich.
Ja, wir nennen sie einfach Harkonnen weiter. So, ja. Man weiß es nicht. Also, sie sind auf jeden Fall menschenähnlich. Die sind alle schneeweiß und alles um sich herum ist quasi schwarz. Und das hat einen super Kontrast gegeben, gerade zu dem Gelb und schmutzigen von Arrakis.
Ja, und auch dieses, wie gesagt, dieses komplette Schwarz-Weiße und die Leute, die da halt rumstehen und schreien und so, plus deren irgendwie Aussehen ohne Haare.
Ja,
das entmenschlicht die richtig krass. Das lässt sie richtig wie irgendwelche kranken Monster dastehen. Was dann den Twist nochmal interessanter macht, dass die Mutter und natürlich dann dadurch auch Paul selbst Harkonnen sind eigentlich.
Ja, interessant, also weil bei denen, also klar, man hat es nicht erfahren, so, die haben ja keine Merkmale, was das betrifft. Es war auf jeden Fall ein Twist. Also ich war nur so, okay, so krass. Paul war ja auch an der Stelle, wo er eben Baron Wladimir getötet hat.
Ja.
Der da ja richtig wie so ein Sack Reis auf dem Boden lag. Ja. Relativ wehrlos war.
Das ist halt armselig. Obwohl er halt diesen ganzen Film immer so wie so, der wirkt irgendwie immer sehr, sehr übermächtig, wie er halt auch schwebt und so, und irgendwie nichts kann an den herantreten und so, aber ja, da merkt man halt eigentlich, so viel kann er gar nicht.
Nee.
Der ist halt nur durch seine Stellung, so hat er diese Aura, die er hat.
Was ich noch sagen wollte, der eine Bruder, der ist ja sehr stark durch Ehre motiviert. Und jedes Mal, wo er jetzt auch in der Arena gegen ehemalige Soldaten von Atreides gekämpft hatte, meinte er noch so, du hast gut gekämpft, Atreides, und hat ihn dann umgebracht gehabt. Und auch im Kampf gegen Paul, wo ich ehrlich gesagt nicht sicher war, wer von den beiden gewinnt, weil ich dachte mir so, okay, Paul muss irgendwie überleben, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie gewinnt. So, ich hätte mir auch gedacht gehabt, so, okay, vielleicht finden sie irgendeinen Weg, wie er halt lebt, obwohl er irgendwie den Kampf verliert.
Ich dachte tatsächlich, der cheatet und benutzt die Stimme,
Ja, oder
tatsächlich.
so, ja. So. Aber er hat ihn tatsächlich besiegt und er meinte zu ihm auch so sehr ehrenhaft, so, ja, du hast gut gekämpft, so. Das
Ja,
war's jetzt.
bärenhaft gekämpft. Nee, wie kann Doku sagen würde. Ja, nee, ja, auch sehr schöner Zirkelschluss, wieder, das bei der Einführung des Charakters bei seinem Kampf wird das gesagt, obwohl er einen Kampf gewinnt und dann am Ende verliert er einen Kampf und behält das bei. Ja, dieser Charakter, der entwickelt sich halt gar nicht. So, aber das ist auch völlig okay, weil ich finde, dass die Entwicklung von Paul Atreides und den teilweise den anderen Charakteren so. Es ist schon sehr, sehr viel, so, was man da verstehen muss, wo man da mitkommen muss. Deswegen fand ich da, dass dieser Antagonist, der da aufgebaut wird, irgendwie auf eine Art sehr, sehr einseitig ist. Er ist einfach ein Psychopath.
Er war
So.
schwarz-weiß. Er war
Er
einfach, er war schwarz-weiß einfach.
ja, stimmt. Gute Analogie erkannt. Genau, er wird schwarz-weiß eingeführt und er ist auch wirklich so auf eine Art ein Schwarz-Weiß-Charakter. Er ist nicht sehr vielschichtig und
Das hat auch gereicht.
das hat wirklich gereicht, weil. Und das, kurze Spoilerwarnung, ein bisschen für Attack on Titan, den Anime, habe ich dir auch schon gesagt, er erinnert mich so ein bisschen sehr krass an Eren Jäger, der auch, bei dem man ab irgendeinem Punkt nicht mehr sicher ist, ist er jetzt Protagonist oder ist er Antagonist? Welche Rolle nimmt er jetzt hier in diesem ganzen Geschehen ein? Weil so wie sich Paul Atreides entwickelt, hat dann irgendwie, hat er irgendwann eine sehr, sehr düstere Aura um sich. Diese ganze Prophezeiung, diese ganze religiöse Sache wirkt irgendwie, man ist sich wirklich nicht sicher, ob das das Richtige ist.
Was ich auch sehr cool fand, die haben die Flagge der Atreides mit so einer orientalischen Flagge gemischt und haben daraus jetzt ein quasi neues Wappen gebaut
Ja.
gehabt. Das ist jetzt die Religion und die
Ja.
Anhänger.
Fremen-Atreides-Mischung
Ja, genau.
sozusagen. Ja, es sah sehr wild aus. Ja, auch generell, sah so episch aus, diese Armeen mit den
Die
Bannern,
Kämpfe,
die
ja.
Kämpfe, die Effekte. Also auf dem Level ist das so, also ist das Endlevel, was
Meiner
gerade
Meinung
möglich
nach,
ist.
das war schon so in Richtung Herr der Ringe-Kämpfe.
Ja,
Ja,
safe.
das ging schon so in die Richtung. So, da dachte ich mir so, okay, krass. Da haben sie nicht nur irgendwie CGI benutzt gehabt, um ein paar Leute aufeinander clashen zu lassen, sondern da haben sie sich wirklich Mühe gegeben und wirklich mehrere Statisten in Rüstungen gesteckt und haben die
Die
aufeinander schlagen lassen.
Kostüme, also das ganze Visuelle.
Alles
Es
super.
gibt keinen Punkt, wo man visuell sagen kann, das ist nicht so clean oder sowas, wie es
Ja.
beispielsweise bei Star Wars auch mal der Fall ist, wo man das irgendwie so was bemängeln kann. Ist gar nicht so. Die Kostüme sehen alle super aus, die Szenerien sehen alle super aus, die Effekte fantastisch. Es gibt eigentlich gar nichts zu bemängeln daran.
Ja, auf jeden Fall sind wir, wie gesagt, am Ende beim Punkt, wo er jetzt Gottkönig ist und bin gespannt, wohin das führt. Eben kurz zu dem Punkt, zu der Romanze. Natürlich habe ich auch zu dem Kino gesagt, die Arme, weil man hat die Erschütterung in Gianni einfach gesehen gehabt, wo, wie er sie fast links liegen gelassen hat.
Er hat sie halt total fallen gelassen.
Ja.
Auf eine Art. Und sie. Also, Gianni ist eigentlich der einzige Charakter, der wirklich sympathisch ist, finde ich, in dem Film. Ich finde, das ist so der Charakter, in dem man sich als Zuschauer, also zumindest ist es für mich so, am meisten reinversetzen konnte. Weil Paul Atreides ist irgendwann so sehr in diesem Strom dieser religiösen Bewegung drin, dass man den gar nicht mehr wiedererkennt. Es ist irgendwie nicht derselbe Paul wie am Anfang. Wie gesagt, man weiß gar nicht, ob man jetzt für den sein soll, ob das gut ist, was da gerade tut. Man weiß nicht, wer das Gute gerade tut. Und deswegen ist irgendwie diese Jani, die gar nicht so ganz, wo du nicht das Gefühl hast, also die ist halt für die Fremen. Und halt dann irgendwie für Paul einfach.
Ja.
Aber Paul hat man nicht das Gefühl, dass er wirklich für sich selbst ist, sondern halt für diese religiöse Sache. Er ist halt am Ende halt eher der Messias und Lisan al-Ghaib, oder wie das heißt,
genau.
Als wirklich Paul Atreides.
Ja. Ja, also das ganze Volk, also er wird ja auch durchgehend davon motiviert, wie sehr sie ihn quasi anbeten und als Prophet erachten. Und ich würde sagen, ja, machen wir mal den direkten Vergleich. So, die Menschen hatten, ja, das ist ja, kommt auch schon wie mit Jesus, er spielt eine Jesus-Figur da.
Ja, ne? Klar, der
so. Ja. Und so wie wir von den Überlieferungen es irgendwie annehmen können, war Jesus ja mehr so, ich weiß nicht, wer deutsch Wort für humble, so.
Demütig.
Genau, demütig, so. Und im Gegenzug dazu zieht Paul richtig diese Energie daraus. Ja. Also der ergötzt sich fast an dieser Macht schon.
Ja, bereits. Also ja, genau. Also der nimmt das komplett für sich irgendwann an und man hat richtig das Gefühl, dass das seinen Charakter zerfrisst.
Ja.
Dieses ganze religiöse Zeug.
Jetzt ist halt die Frage, wie entwickelt sich das in den folgenden letzten Filmen? Mhm. Wird diese Macht ihn über den Kopf steigen? Erleben wir das Kommen und den Fall des Gotteskönig?
Mhm.
Oder errichtet sich? Ich weiß es nicht. Also ich kenne die Bücher, wie gesagt, ja auch nicht. Mhm. Und,
also wenn ich jetzt eine Prognose sagen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es sehr dystopisch wird im dritten Film und dass er irgendwie zu einem eigentlich... Der Imperator ist schon ein Wichser, aber er ist irgendwie ein menschlicher Wichser. So, weißt ja. du? Aber wenn jetzt so ein Imperator da an der Spitze steht, der halt wirklich so eine Art Gott ist und den die Leute auch noch wie ein Gott anbeten...
Papst halt einfach. Ja, für die Damen...
Wobei der Papst ist gefühlt dann eher die Mutter. Die das ja so leitet so ein bisschen. Aber ja gut, ich weiß nicht, wer da die Figuren sind, wie gut man das vergleichen kann. Damit kenne ich mich mit dem Christentum auch nicht gut genug aus. Aber
stimmt, die Mutter ist ja so eine spirituelle Anführerin, die so quasi die Überlieferung weiterspinnt. So.
Ja, also der spirituelle Anführer des Christentums, sage ich mal, ist ja der Papst, klar. Aber ich glaube, dass er... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein fairer, demütiger, guter und ruhiger, so weißt du, so wie man sich so einen König vorstellen kann, der so gütig ist, so ein bisschen wie sein Vater halt.
Ja, sein weißt Vater, du? Es wurde ja auch gesagt, sein Vater hat mit dem Herzen regiert, so.
Deswegen ist er ein schwacher Mann.
Genau, deswegen ist er ein schwacher Mann und er hat ja daraufhin, ich weiß gar nicht, ob er darauf, er hat nicht genervt darauf reagiert, sondern er hat es, glaube ich, einfach nur so, okay.
So, er hat ja, ich dachte eigentlich so, sagt ja,
genau, so. Aber er hat es einfach hingenommen und meinte, okay, so. Und wenn du, also ich kann mir vorstellen, dass du recht hast und dass er jetzt sich so denkt, so, okay, ich regiere nicht mit dem Herzen.
Er hat sein Herz ja fallen lassen auf eine Art.
Ja, ich regiere jetzt mit Macht.
Er hat
Unterdrückung.
Er hat halt praktisch offensiv sein Herz fallen lassen, indem er diesen Weg nicht gegangen ist, sondern halt den Weg der Macht wählt. Und ich glaube, so wie sich das jetzt in diesem Film entwickelt hat, dass er zu einer sehr düsteren Figur innerhalb des dritten Teils sich noch entwickelt. Wie das dann aber wird und ob es dann irgendwie, weil das ist halt auch so ein bisschen die Entwicklung des von Attack on Titan, ob es dann wieder auf einmal eine Gegenbewegung gibt, die ihn dann sozusagen wieder stürzt und das dann sozusagen die Gruppe ist, für die wir routen sollen als Zuschauer, sage ich mal, die dann unsympathisch ist, ob es dann so eine Rebellengruppe gibt, sage ich mal, das ist die Frage. Oder ob es wirklich so wie eine Tragik ist und es weiter eher aus Sicht von Paul Atreides erzählt wird und dann halt einfach er irgendwann so der Gottkönig ist und diese Vision übereinstimmen, dass dann halt er so eine Schreckensherrschaft anführt und die Leute hungern und leiden noch mehr gefühlt als unter dem letzten Imperator. Das könnte halt auch sein.
Er hat ja die Version gehabt, dass eben Leute hungern und sterben werden.
Wegen ihm.
Ja, wenn er den Weg des Messias geht. Und dann ist er jetzt gegangen. Und wenn du dann recht hast, würde es ja heißen, dass er dann als Tyrann regiert. Man weiß es nicht.
Also ich mich würde es wundern, wenn der auf einmal irgendwie jetzt da noch eine...
demütige Rolle einnimmt.
So eine Rolle... macht, genau, dass er dann auf einmal Imperator wird und dann vielleicht den Krieg gewinnt und dann auf einmal ein super toller Herrscher ist. Das daran glaube ich nicht so richtig. Deswegen frage ich mich, ich glaube, er wird auf jeden Fall zum Tyrannen. hat schon diesen Film teilweise was sehr Tyrannisches gehabt.
Ja, zum Ende hin auf jeden Fall.
Es war auch ganz witzig, die ursprüngliche ehrwürdige Mutter da, ne? Die hat er ja einmal mit der Stimme kontrolliert.
Ja, das war richtig krass, die ist voll weggefallen.
Ja, und die war gar nicht so. Wenn man jemand in die Fresse schlägt, so, die war gar nicht so, also die war geschockt, aber so auf eine positive Art und Weise. So, irgendwie war die stolz. Ich habe das Gefühl gehabt, die hat so als sie da so ein bisschen
aufgeschnallt. Ich glaub, die war mehr so wirklich überfordert, glaube ich, nicht stolz. Die war überfordert in der Situation.
Also ich habe das so gedeutet, dass sie so ein bisschen so das geil fand auch, dass sie irgendwie glücklich damit war, wie der geworden ist, weil das geht ja auch irgendwie so nach dem Plan der Mutter. Dieser Clan hat ja diese ganze Vorhersehung, sage ich mal, ins Leben gerufen.
Ja, aber ich glaube, die war eher dagegen. Nicht die ehrwürdige Mutter, das war ja die Mutter der Bene Gesson, so, also die.
Ja.
Genau, wenn die ehrwürdige Mutter war, die Mutter von
Paul, das war. Aber die sind doch beide so. Das waren doch beide die Rollen der ehrwürdigen Mutter.
Also, ja, ich glaube schon. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich glaube, ja, die haben das halt so gestreut, aber ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wirklich sich gedacht haben, dass er jetzt Prophet und Imperator gleichzeitig wird. Ich glaube, das fällt so ein bisschen gerade aus dem Kontrollbereich
von denen. Ja, wobei die ehrwürdige Mutter hat doch sogar angekündigt, dass der Imperator den Platz weggeben wird und dass Paul Imperator wird. Das hat sie doch sogar so vorhergesehen. Das ist sozusagen ihr Plan. Ich bin sehr gespannt, wie das sich um die Hexen da noch entwickeln wird.
Interessant.
Und weil die haben jetzt eigentlich in diesem Film, man hat so gemerkt, die haben sehr, sehr viel Einfluss und man hat auch irgendwie das Gefühl, dass die deutlich größeren Einfluss haben als jetzt die politischen Member und der Imperator und so, dass das eigentlich nur Marionetten sind. Deswegen frage ich mich, inwiefern die eine Rolle in einem dritten Teil jetzt sich widerspiegelt.
Spannend, auf jeden Fall.
Sonst gibt es, glaube ich, noch zum Film eine Sache anzumerken, die ich auch zu dir nach dem Kino meinte, dass ich sehr krass bei diesem Film finde, wie der nicht die ganze Zeit spannend und bedrückend ist, sondern immer mal wieder Momente der Ruhe findet, immer wieder Momente so und gewisse Comedy hat, aber nicht so, jemand erzählt einen Witz und da wird jetzt irgendwie Slapstick irgendwas gemacht, wie es so teilweise in Star Wars ein Fall ist, sondern es ist halt einfach so eine gewisse Situationskomik, die halt einfach so ganz natürlich entsteht, die halt so ein bisschen teilweise Druck wieder rausnimmt, weil im Prinzip ist es so ein Film, der einen sehr, sehr fordert, so sehr, sehr anspannt, aber er findet auch mal immer wieder Momente und das finde ich auch wichtig, wo man dann kurz wieder durchatmen kann.
Auf jeden Fall.
Und ja, das fand ich auch sehr gut, muss ich sagen.
Also, zum Beispiel gerade bei Marvel ist das Problem am meisten, wir unterbrechen die Show, um einen Witz zu machen.
Ja, an so Szenen, wo man sie machen
soll. Ja, genau, und dann macht das ganze Bild komplett kaputt. Ja. Und hier ist es einfach so die Komik, die einfach manchmal entsteht in Situationen.
Ja.
Gerade im Moment fällt mir nur eine Situation ein, und zwar, da lehrt Gianni ihn, also Paul, wie er sich im Sand am besten fortbewegen kann. Und er meint, ja, bei den Büchern stand das so und so, das haben die Wissenschaftler so und so erfahren. Mhm. Und sie guckt ihn an, so, ja, aber ich lebe hier schon seit meiner Geburt und du wirst mir sagen, irgendwie Wissenschaftler, ja. Aber sie hat das nicht gesagt, sondern ihr Blick allein hat gereicht und so. Es war dieser Comedy Relief, wo man gesagt hat, so, ach, ja, so.
Ja, aber das sind so diese kleinen Comedic Reliefs, die wirken nie gebaut. Die wirken nie, als ob sich da jetzt jemand so einen Writer hingeschrieben hätte und hier mache ich jetzt mal einen Witz. Sondern es ist einfach so ein bisschen situationskomisch teilweise. Und das ist wirkt immer sehr natürlich und das war wirklich auch sehr fantastisch bei diesem Film. War sehr gut geregelt.
Es gab so ein, zwei...
Was auch wichtig teilweise wirklich, dass man so teilweise ein bisschen Druck aus der ganzen Sache rausnimmt. Also sonst hätte ich den Film nicht überlebt.
Ja, also die Anspannung war schon krass da. Immer wieder, also zum Ende hin war ich schon die ganze Zeit richtig fokussiert, aber auch zwischendrin hast du es richtig gemerkt, dass entweder war es einfach der Krieg oder es war einfach diese ganze Situation, wie sehr Religion Menschen einfach beeinflusst. So.
Ja, es zeigt sehr gut generell die Dynamik um Religion ganz gut.
Ja.
Und um religiösen Extremismus. Aber gut,
also im Großen und Ganzen war der Film fantastisch. Nochmal eine riesige Filmempfehlung an der Stelle. Und
wir bleiben gespannt auf den dritten.
Auf jeden Fall. 2027. So. Ist noch was hin?
Leider, es nervt mich auch ein bisschen. Ich bin richtig, dieser Film macht richtig was mit mir. Gar nicht so,
Ja.
beim ersten Teil bin ich so rausgegangen und war ein cooler Film, aber jetzt bin ich gerade richtig drin in Dune, Alter. Ich habe richtig Bock, weiter irgendwie mich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist man wirklich. Und das hatte ich im Kino auch selten, dass ich mir das dachte.
Aber ich möchte mich auch nicht spoilern. Ich möchte wirklich wissen, ich glaube,
Ja,
hätte ich jetzt
klar.
vorab gewusst, was im zweiten Teil
Nee,
passiert,
wäre ich scheiße gewesen,
so,
klar.
das hätte mir ein bisschen den Film kaputt gemacht. Im ersten hatte ich ja so ein klein bisschen so einen Einblick gehabt. Jetzt nicht viel, aber ich wusste halt so ein bisschen, worum es wird gehen. So, hat ihn jetzt nicht kaputt gemacht gehabt, aber der zweite hatte sehr viele Situationen, die so wie sie passiert sind, einfach wichtig waren, sie zum ersten Mal gesehen zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also.
Ich bin gespannt, wie der Film ist im Rewatch, wenn er jetzt irgendwann dann bei Pay-TV ist.
Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Er wird dann wahrscheinlich auch auf Netflix, denke ich mal. Dune 1 auf Netflix, glaube
Bestimmt,
ich.
bestimmt. Die holen sich die Rechte, die krallen sich die.
Die grillen sich, ja, dauert ja wahrscheinlich noch ein bisschen.
So, Netflix werfen. Natürlich. Müssen sie ja.
Ja.
Ja. Gut, ich würde sagen, an der Stelle danke fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Und nächste Woche gucken wir mal. So, wir sind noch ein bisschen am Plan.
Ich bin ja gerade, wir sind ja hier live am Reden und also in Persona. Und in Bonn ist das immer so eine schwierige Sache alles, sich auf irgendein Podcast-Thema vorzubereiten. Wir haben gerade schon ein bisschen gebrainstormt. Mal sehen. Vielleicht gibt es nächste Woche noch eine Pause.
Ja, wir gucken mal. Aber bleibt gespannt. Wir werden auf jeden Fall mit weiterem Content kommen und euch überraschen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und alles Gute.
Tschüss.